Liebe Hörer des Sneakpods, herzlich willkommen zu eurer ersten Fahrstunde. Na, um es genau zu sein, sind wir bei Fahrstunde 401 und es begrüßt euch der Sneakpod. Heute besprechen wir für euch den Film Learning to Drive, Fahrstunden fürs Leben. Mit mir hier der Mann mit der großen Nase, Robert Krüger.
Stimmt aber trotzdem. Dann bist du jetzt dann allerdings Patricia Clarkson, die hier versucht, Fahrstunden zu nehmen.
Aber sehr gerne.
Stefan, das muss ich.
Folgen kenne ich. Höre mich vielleicht schon.
Ja, aber wegen der 400. Folge waren wir ja jetzt in aller Munde und haben deshalb ganz viele neue Hörer. Herzlich willkommen, neue Hörer.
Ach so, stimmt, ja. Ja, also wer bei 400 angefangen hat, das ist schon cool.
Ja, was
wir was die jede Woche müssen, ist, sprechen wir einen Film.
Ja. Dass du jetzt immer so eine Frage stellst an der Stelle nach der Musik.
Soll ich mal vormachen?
Mach mal.
Learning to Drive. Worum ging's?
Und da muss ich zusammenfassen an der Stelle. Und das mache ich jetzt genau. In Learning to Drive. Lernen wir zwei Personen kennen im Wesentlichen. Einmal Ben Kingsley. Er spielt einen Inder, einen Sikh, der in New York lebt, weil er in Indien politisch verfolgt wurde und emigriert ist. Er ist Fahrlehrer und Taxifahrer. Das sind so seine zwei Jobs. Da alterniert er so hin und her.
Und passt ja zusammen.
Ja, hat beides mit Fahren zu tun. Und,
stell dir mal vor, du musst Fahrstunde in New York machen.
Ja, darüber handelt ja der Film zum Teil.
Gott, oh Gott.
Und zwar ist es jetzt so, lebt ein relativ beschauliches Leben, wohnt in einer kleinen Wohngemeinschaft mit einigen anderen Indern zusammen. In so einer Kellerwohnung, Souterrain sagt man, glaube ich. Dann klingt es nicht so fies. Ja, und versucht sich sein bescheidenes Auskommen zu sichern mit diesen zwei Jobs. Und er fährt nun eines Tages als Taxifahrer ein Pärchen, das offensichtlich gerade, wo der Mann der Frau offensichtlich gerade eröffnet hat, dass er die Scheidung einreichen wird und dass diese Beziehung beendet ist. Und die Dame dieses Pärchens, gespielt von Patricia Clarkson, die fällt erstmal aus allen Wolken und kann nicht so richtig glauben, was er da macht, der Mann. Und sie ist von Beruf ist sie Literaturkritikerin und also Bücher und bespricht sie auch im Radio und in der Zeitung und so weiter. Wie gesagt, für sie fällt ein größeres Haus zusammen. Und jetzt über Verwicklungen kommt es dazu, dass sie feststellt, dass sie keinen Führerschein hat. Also das wusste sie natürlich, dass sie keinen hat, aber sie brauchte ihn bisher auch nie, weil ihr Mann ist ja immer gefahren. Aber jetzt ist der Mann ja weg und die Tochter verlässt...
In New York?
Ja.
Fährt er in New York, bitte?
Ja, eben, das ist ja der Punkt. Die Tochter verlässt jetzt, das ist dann so noch der Story-Device, was uns erklärt, wieso sie jetzt dann in New York trotzdem plötzlich einen Führerschein braucht. Ihre Tochter verlässt jetzt die Stadt und geht irgendwo aufs Land, weil sie irgend so ein Hippie-Leben machen will, irgendwo in Vermont oder keine Ahnung wo. Und so nach dem Motto, komm mich doch mal besuchen und ich kann nicht, ich habe keinen Führerschein, bla bla, egal. Das ist alles nur so ein Story-Vehikel, um eben dafür zu sorgen, dass Patricia Clarkson mitten in ihrer Scheidungsphase jetzt auf die Idee kommt, ich könnte doch jetzt mal doch noch den Führerschein machen. Und über verschiedene Verwicklungen hat sie dann gemerkt, dass da ihr Taxifahrer eigentlich auch Fahrlehrer ist. Weil sie hat was bei dem im Auto vergessen. Ist egal. Irgendwie kommt es jedenfalls dazu, dass Mr. Ben Kingsley als indischer Immigrant Fahrlehrer ist und Patricia Clarkson, die eigentlich in einem wirklich großen, teuren Haus wohnt und eigentlich sozusagen aus dem Alter, wo man Führerschein macht, schon doch länger raus ist und sich auch gar nicht so gut anstellt, dann eben bei ihm anfängt, Fahrstunden zu nehmen. Und es geht jetzt natürlich nicht wirklich darum, wie sie fahren lernt, sondern es geht ein bisschen darum, wie ist das, wenn man sich mit 50 nochmal auf was Neues einlassen muss oder mit über 50 und was kann er ihr möglicherweise beibringen von seiner doch sehr ruhigen, sehr in sich ruhenden Art und Weise. Das wird dann immer schön plakativ anhand von Verkehrssituationen wird uns das mit dem Holzhammer reingedroschen, damit wir die ganzen Analogien auch verstehen. Deshalb heißt das natürlich auch mit dem deutschen Untertitel Fahrstunden fürs Leben. Also sie ist halt ein bisschen aufbrausend und sie.
Aber sie sitzen die ganze Zeit im Takt.
Nein, es passiert auch ganz viel nebenher. Also er geht zur Arbeit und wir haben dann noch so eine Parallelgeschichte. Also sie versucht ja sozusagen was Neues zu erlernen und ein bisschen ihre Gefühle wieder in den Griff zu kriegen und zu sehen, was man vielleicht von diesem ruhigen, in sich ruhenden Inder Sikh, der auch sehr gläubig ist, immer in die Kirche geht, oder nicht in die Kirche, in den Tempel. Der kann ihr möglicherweise ein bisschen was beibringen, von dem kann sie was lernen sozusagen fürs Leben, nicht nur Autofahren. Und er genauso gut von ihr, weil sie halt ihm so ein bisschen den Blick eröffnet, wie Beziehungen zwischen Menschen sein können, weil sie eine sehr offenherzige, sehr lebensfrohe Frau ist, auch wenn sie natürlich gerade in einer gewissen Krise steckt und ein bisschen zu kämpfen hat, merkt man ihr trotzdem an, dass sie so ein bisschen so überschäumend manchmal sein kann. Und er steht kurz davor, sich arrangierte Ehe einzulassen mit einer Frau, die aus Indien zu ihm gesandt wird sozusagen und die er gar nicht kennt, aber die hat seine Schwester, hat die für ihn ausgesucht und dann kommt die und dann wird die gleich geheiratet und
aber Ben Kingsley ist jetzt auch nicht mehr 27.
Nee, das ist auch, es wird auch erklärt, warum, wieso, weshalb er bis dahin nicht verheiratet war und warum die Frau, die er heiratet, warum die auch nicht verheiratet ist, aber er sucht halt schon irgendwie jemanden, mit dem er seinen Lebensabend verbringen kann und diese andere Frau, mit der er verheiratet wird, der geht es dann wohl ähnlich und dann erzählen die sich halt während der Fahrstunden natürlich aus ihrem gegenseitigen Leben und dann hast du halt diese Situation, dass beide ein bisschen was voneinander lernen können und die wunderbar plakative Situation dieses Fahrschulkontextes gibt das dann halt her, dass wir dass das halt immer schön offensichtlich ist, was uns da vermittelt werden soll. Da hört man jetzt vielleicht auch schon ein bisschen raus, dass ich ihn nicht so prall geil fand.
Offensichtlich ist doch klar, wie natürlich, ja, das ist ein bisschen deutlich.
Ja, also ich glaube, dir hätte er vielleicht insofern wenigstens gefallen, als dass schön viel New York drin vorkommt und dass man viel draußen sind.
Gut. Also man sieht auch einiges von der Stadt.
Ja, naja, wir sehen eine Menge Taxis und eine Menge Straßenverkehr und hin und wieder mal irgendwie eine Brücke über den Hudson rüber.
Okay.
Aber so jetzt irgendwelche großen Flugzeugkamera-Shots von irgendwelchen Hochhäusern oder so, das eher nicht. Aber ja, es wird halt viel darüber geredet, wie das ist, in New York zu leben oder jetzt plötzlich wieder in New York Single sein zu müssen. Und sie geht dann, findet nicht alles nur im Auto statt. Also sie treffen sich zwar die beiden immer nur im Auto, aber wir sehen dann schon auch, was sie noch so erlebt mit ihrer Schwester und mit ihrer Tochter und was er erlebt mit dieser Ehe und wenn er mal in den Tempel geht, wir sind auch im Tempel mal drin, wir sind bei der Hochzeit dabei. Also es passiert so rechts und links einiges noch nebenzu. Okay. Und was ich ein bisschen anstrengend fand, ist, dass so offensichtlich ist, was uns erzählt werden soll. Und man kann sich aber trotzdem einem gewissen Charme nicht verschließen, den der Film hat und die eine oder andere Szene ist auch wirklich lustig. Das Ganze oszilliert so ein bisschen zwischen, ja, ich würde mal sagen, das ist so Kategorie Dramödie. Eine Rom-Com ist es nicht, weil es geht eigentlich nicht um eine romantische Beziehung zwischen den beiden, sondern eher so eine platonische, so eine Freundschaft, die sich entwickelt. Und eben diese Frage, kann ich von dem anderen was lernen für mein Leben und kann der andere von mir was lernen? Und ja, natürlich ist es ein bisschen so inszeniert, dass ihre Fahrversuche teilweise auch durchaus was Lustiges haben. Und die eine oder andere Szene ist auch auf andere Art und Weise lustig.
Ja. Jetzt muss ich nochmal fragen, die lernt ernsthaft in New York Taxi fahren?
Autofahren, ja.
Nicht Taxi, hier. Autofahren.
Da stehst du. Ja, aber die größten Probleme kommen tatsächlich in. Bitte?
Da stehst du doch nur im Stau.
In dem Film nicht. Nö, meistens kommt sie ganz gut voran.
Okay.
Ja, Ah, sie fährt dann halt irgendwo durch Queens oder so, vielleicht nicht unbedingt durch Manhattan.
Okay, ja gut, dann geht's.
Aber die größten Probleme dabei hat sie gar nicht so sehr mit der, ein Stückchen weit natürlich am Anfang irgendwie ausparken, losfahren, Gas geben, lenken. Aber das ist relativ schnell abgehakt. Die größten Probleme sind dann tatsächlich wieder ihre eigenen. Sie hat dann irgendwie Angst, weil sie Höhenangst hat, traut sie sich nicht über Brücken zu fahren oder so, so ein Quatsch. Wo man dann auch denkt, nee, ja, okay. Das ist dann auch wieder nur eine Metapher für irgendwelche Ängste, die sie überwinden muss und so weiter. Geschenkt. Insofern, ich gebe dem jetzt mal 5,5 Punkte. Großartige Schauspieler mit Ben Kingsley und mit Patricia Clarkson. Leider wieder mal, und das hat mir auch viel verleidet, schlechte Synchronsprecher, vor allem die Synchronsprecherin von Patricia Clarkson und die von Grace Gummer, das ist übrigens die Tochter von Meryl Streep, glaube ich, die spielt die Tochter, die hat die beiden Schauspieler oder Synchronsprecherinnen, ich fand das nicht realistisch. Vor allen Dingen, wenn Patricia Clarkson geheult hat, hatte ich das Gefühl, die Synchronsprecherin kann sich nicht entscheiden, ob sie das als lachendes Heulen spielen soll. Und es klang so künstlich und so fürchterlich. Der Synchronsprecher, den Ben Kingsley gesprochen hat, das ist irgendwie so ein das ist so die Stimme, die man immer mit Ben Kingsley assoziiert. Und das war, ja, genau. Das war super. Aber der hatte jetzt auch keine Szenen, in denen er groß geheult hat oder irgendwelche emotionalen Ausbrüche hatte. Der hat immer nur so ganz ruhig vor sich hingesprochen. Da kann man wahrscheinlich eh nicht viel falsch machen. Bei der Patricia Clarkson, das hat mich wirklich genervt. Und ich bin mir nicht sicher, ob da nicht unter Umständen ganz, ganz viel verschenkt wurde an der Stelle. Und halt, ja, es hat mich einfach nicht so von der Thematik her. Ich hätte gerne mehr über die Sikh gelernt, über diese Religionsgruppe, der er angehört. Das ist ja wohl auch in Indien, soweit ich das jetzt mal recherchiert habe, eher eine Minderheit. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr erfahren. Wir sind dann ein paar Mal in den Tempel reingegangen und das war eigentlich immer nur Kulisse, um irgendwie bunt und exotisch auszusehen. Und mehr wurde uns da nicht vermittelt. Aber okay, von mir aus. Der Film versucht dann noch so ein paar Sachen zu verhandeln, wie diese Themen, die in New York immer wieder oder generell in den USA, aber in New York vielleicht speziell, immer wieder auf der Agenda stehen, so dass die Polizei zum Beispiel bei Polizeikontrollen dieses Racial Profiling macht, dass da also Leute, die irgendwie andersartig aussehen, immer mal bevorzugt noch einer extra Kontrolle unterzogen werden. Oder dass eben ein Sikh, die wohl in New York relativ viel vertreten sind, im Vergleich dazu, wie viele Leute sie eigentlich weltweit ausmachen, gibt es in New York wohl eine etwas größere Gruppe, dass die halt einen Turban tragen und dadurch halt in Amerika dann gerne mal Anfeindungen seit dem 11. September ausgesetzt sind, die halt völlig daneben greifen, weil die überhaupt nicht mal, die sind ja nicht mal Moslems, also das ist ja völlig, völlig falsche Anschuldigung an der Stelle. Aber sie sehen halt für den Otto-Normal-Amerikaner offensichtlich so ähnlich aus und werden deshalb öfter mal angepöbelt. Solche Sachen versucht der Film irgendwie noch so beiläufig aufzugreifen, aber kann sich dann auch nicht so richtig entscheiden, was er jetzt mit dieser Thematik anfangen will. Und dann wird halt Ben Kingsley einmal angepöbelt und einmal von der Polizei kontrolliert. Und Patricia Clarkson darf dann das politische Gewissen sein und sich da irgendwie ein bisschen drüber aufregen. Das waren dann auch so Szenen, wo ich dachte, okay, führt diese Handlung noch irgendwo hin oder wolltet ihr das nur mal erwähnen, damit es jetzt dann auch mal gesagt ist, wir sind alle politisch korrekt, guck mal, was wir jetzt hier noch eingebaut haben. Das kam mir alles so halbgar vor. Und auch wenn du dann im Abspann liest, dass der von Thelma Schoonmaker geschnitten wurde, also der Standard-Cutterin von, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, Martin Scorsese, die ja normalerweise wirklich halt so hochkarätige Filme schneidet und dann hast du hier zwar sehr hochkarätige Darsteller, aber das Ganze kommt irgendwie nicht so richtig vom Boden weg. Und ja, auch der Schnitt da war halt einfach vom gedrehten Material jetzt nicht, konnte man wahrscheinlich auch da jetzt keine Weltbestleistung draus zaubern. Es war halt solide gemacht, okay. Aber irgendwie für mich flog das nicht sehr weit.
Na gut, aber du warst nicht übermäßig gelangweilt.
Ja, so kann man das sagen. Für die Sneak war das schon in Ordnung irgendwie, aber groß weiterempfehlen muss ich das jetzt auch nicht.
Okay, naja gut. Ja, fühlt sich so an, so hat nicht wehgetan, auch war ganz nett und manchmal ist es ja dann so, dass man in der Sneak einfach so einen netten Film guckt. So, ja, okay, gut, dass ich ihn gesehen habe, aber hätte auch nicht wehgetan, hätte ich ihn nicht gesehen.
Ja, also zwischendurch kam mir so der Gedanke, okay, Ben Kingsley hat ja damals, ist ja für Gandhi ganz berühmt geworden. Jetzt spielt er schon wieder ein Inder, hat er da irgendwie Spaß dran? Ich habe das dann mal nachgeguckt und tatsächlich, Kingsley ist zwar Engländer, aber sein Vater war Inder. Und er ist auch, glaube ich, irgendwo in Indien geboren, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Er hat aber eigentlich sein Leben nicht in Indien verbracht, also auch nicht als Kind. Er war wohl irgendwie relativ sofort in England. Aber er hat zumindest in der Familie einen indischen Hintergrund und das erklärt vielleicht, warum er hin und wieder mal diese Rollen annimmt oder warum er da irgendwie ein Faible vielleicht für hat. Ja, ich wollte dann irgendwie nochmal finden, ob er da sich zu geäußert hat mal irgendwie, aber da ist mir jetzt zumindest auf die Schnelle nichts untergekommen, wo ich jetzt hätte irgendwas zitieren können.
Ah, oh, okay. Ja, also wenn er in Essen kommt, tut er nicht weh, wenn euch das Thema nicht maßlos interessiert, gebt euer Geld für andere Filme aus. Kann man so stehen lassen?
Ja, kann man so stehen lassen. Gut, dann sehe ich hier in unserem hervorragenden Dokument. Das heißt,
du bist schon bei der Droge der Wahl.
Nein, mich nicht, aber wo du es gerade sagst, mach ich die Droge der Wahl mal auf. Die Droge der Wahl ist heute bei mir
alkoholfrei. Das muss ein Gin sein.
Nein. Was? Die Droge der Wahl ist heute bei mir alkoholfrei. Das war eine Flasche Gingerbier. Und ich habe hier im Glas ein paar Eiswürfel und ein bisschen Limettensaft. Das wird heute ganz oldschool mal ein Light and Windy, weil ich heute mal nicht trinke.
Oh. Oh, spezieller Grund oder war gestern so schlimm?
Ich habe gestern getrunken und man hat es heute Morgen noch gemerkt. Da höre ich jetzt mal auf.
Ja gut, das seid ihr vergönnt.
Ja, außerdem muss ich morgen
abhalten. Bei mir ist es
raus.
Ja, bei mir ist es Wasser. Letzte
Woche. Bist ja auch immer noch Woche in der Vorbereitung auf deinen Triathlon, ne?
Span. Genau, ja. Nächsten Sonntag ist es soweit. Ja, Start irgendwie zwischen 8:30 und 9:00. Die machen so einen Rolling Start, das habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie 10 Leute gleichzeitig, die ungefähr gleich schnell schwimmen sollten, nebeneinander ins Wasser reinlaufen und dann losschwimmen.
Aha.
Habe ich auch noch nicht erlebt.
Und dann, direkt die nächsten hinterher, ja, oder wie? Oder so eine dauerhafte
alle 10 Sekunden Kette von Leuten. Also. Ja, genau.
Cool.
Ja, da genau.
Braucht man viel
ja,
Platz, je nachdem. Um die Leute alle aufzustellen, damit die alle da sind und alle 10 Sekunden auch genügend Leute da stehen, die dann reinrennen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich habe es noch nie gesehen, wie es ist, aber bestimmt ganz cool.
Ja, ja soll die halt Leute nehmen da insgesamt Leute, teil, weißt du das?
Nicht so übereinander schwimmen. Ich glaube, über 2000. Ich weiß gar nicht genau. Und mein Rechner ist im Moment so überlastet mit dieser Skype-Konferenz und gleichzeitig aufnehmen. Ich weiß nicht, nein. Also, unsere Internetverbindung ist heute irgendwie ein bisschen angeschlagen. Deswegen kann ich nicht gleichzeitig gucken, wie viele Leute jetzt angemeldet sind.
Okay, naja, egal. Ja. Aber es wird voll, nehme ich an.
Genau, es wird voll. Ja, ich bin heute noch einmal die Strecke abgefahren mit unserem Hörer Derby, also der früher beim Kinocast, beim Erik mitgemacht hat. Und der war heute zu Besuch hier in Wiesbaden, da sind wir zusammen noch einmal die Strecke abgefahren.
Das heißt, du bist jetzt auch ein bisschen müde gerade?
Ja, mir tun die Beine ein bisschen weh und ich bin so ein bisschen gedatscht. Und ich habe okay. Durst, ich habe Durst, ich habe Durst.
Ja.
Ja, aber war ganz
gut. Na gut, Spaß gemacht. Dann lass uns direkt mit der Sendung soweit weiterkommen. Hier steht, dass du jetzt fertig bist mit der ersten Season Orange is the New Black. Und da wolltest du ja dann nochmal drauf eingehen, wenn du es wirklich so weit genug gesehen hast, dass du was drüber sagen kannst. Dann sag doch mal.
Ja, sagen wir es so, als die erste Season fertig war und noch ungefähr 20 Minuten bis zur Aufnahme waren, haben wir direkt die zweite angefangen. Also.
Okay. Weil es euch richtig gut gefallen hat.
Hat uns richtig gut gefallen. Eine tolle Serie, super Charaktere. Man erfährt eben dann nach und nach über die Frauen so ein bisschen. Also Orange is the New Black geht. Es ist eine Gefängnisserie aus einem Frauengefängnis. In Litchfield, ich weiß nicht, welcher Bundesstaat der USA. Und unsere Hauptdarstellerin Piper ist für einen Schmuggel, Drogenschmuggel, den sie irgendwie 8 Jahre vorher mit ihrer damaligen Freundin verübt hat, ins Gefängnis gekommen. Und mittlerweile ist sie aber halt verlobt mit einem Mann und kurz vor der Ehe und also eben ganz weit weg von diesem kriminellen Drogen und sonst irgendwas Business und ja, jetzt kommt sie halt ins Gefängnis und trifft dort dann ganz zufällig auch ihre damalige Ex-Freundin Alex wieder und muss sich da halt dann so nach und nach arrangieren mit den ganzen Charakteren, die da sind, mit den ganzen Frauen. Man erfährt so nach und nach über die einzelnen Frauen so ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte, warum sie reingekommen sind und natürlich gibt es dann halt auch den einen oder anderen, nein, es gibt in jeder Folge richtig viel Zwischenmenschliches und Probleme und Prügeleien, ja, gibt es auch mal oder so, aber es ist halt so dieses, ja, so ein bisschen zickig, ein bisschen hinterhältig, toll geschrieben, toll geschauspielert, macht echt viel Spaß. Die letzte Folge der Staffel ist halt irgendwie an Weihnachten, was ein bisschen komisch ist, wenn du irgendwie in kurzer Hose auf der Couch sitzt und dann Weihnachtslieder hörst, aber ja, mein Gott, ist das halt so.
Okay.
Und also hat immer einen guten Cliffhanger am Schluss von den Folgen, ohne jetzt so ja, so richtig drauf zuschauen. Manchmal ist es einfach so, dass irgendwas passiert, dass du irgendeine Neuerung erfährst und dann blendet es halt auf Orange, so, okay, krass, okay, ja. Also ist echt gut. Und der Cliffhanger am Ende der ersten, der ist hart.
Cliffhanger sind immer, ich habe jetzt, ich wollte jetzt das Thema wechseln, aber erst noch zu Orange is the New Black. Zwischendrin hatte ich hier gerade ein kurzes technisches Problem, weshalb ich nicht alles gehört habe, was du gesagt hast. Zwischendrin fehlte mir kurz was. Falls du es schon gesagt hast, dann halt mich auf. Aber die Frage, ist das eher eine Comedy-Serie oder ist das eher Drama? Nee, oder?
Gar nicht. Also es gibt Situationen, wo du halt so lachen musst, aber es ist halt mehr so Comic Relief. Also so, weil du einfach so krass und dann lacht man da drüber oder so. Es ist ganz weit weg von lustig.
Weil manche der Trailer, oder nicht Trailer, so diese Teaser-Dinger, die man so manchmal sieht,
ja.
Die waren so ein bisschen auf Party, auf Musik geschnitten, wo ich dachte, was ist das? Es geht im Knast, aber ist es lustig oder was will das von mir?
Nee, deshalb nicht. Also ja, manche Stellen sind lustig, manche Stellen sind auch einfach schön. Weißt du, du leidest mit den Charakteren mit. Das ist ja, im Gefängnis zu sitzen, ist glaube ich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist sicherlich sehr unangenehm. Und ich vermute, dass das auch so ein bisschen geschönt ist, wie sie das darstellen da natürlich. Aber manche Situationen sind einfach, wo du denkst, ach, ja, das war doch aber jetzt nett. Und ja.
Ja, gut.
Also rundherum eine sehr empfehlenswerte Serie.
Prima, dann hören wir quasi deine Meinung wieder, wenn du bei Staffel 2 oder 3 oder wann auch immer du das nächste Mal was dazu sagen möchtest. Vielleicht, wenn es irgendwie abfällt oder so.
Ja, Ende Staffel 2 werde ich wieder mal was sagen.
Ja. Und dann komme ich mal schnell zu der Serie, die ich jetzt fertig geguckt habe. Ich habe es ja vor, glaube ich, 2 Sendungen oder so schon angekündigt, dass ich mich nochmal abschließend äußern wollte. Ich bin spät dran. Ich weiß, das ist in allen anderen Serien-Podcasts schon 100 Jahre her, dass wir das verhandelt haben. Ich habe jetzt Breaking Bad endlich fertig geguckt. Und Staffel 5 ist ja irgendwie, hatten wir ja kürzlich erst geklärt, so eine Art Doppelstaffel mit 16 Folgen, 2x8. Warum das als eine Staffel gilt und nicht als Staffel 5 und 6, das sei mal dahingestellt, ist aber auch eigentlich egal. Und in der Mitte dieser Staffel war auch so ein ganz fieser Cliffhanger drin.
Ja, wahrscheinlich von 5 zu 6.
richtig am Ende der 8. Folge auf die 9. Da war auch ein Jahr Pause in der Originalausstrahlung. Da war es ein sehr fieser Cliffhanger. Für mich war es jetzt natürlich der Vorteil, dass ich einfach nur klick, nächste Folge und dann geht's weiter. Dann ist der Cliffhanger aufgelöst. Lustigerweise geht das dann auch in der 9. Folge, geht das genau in derselben Szene weiter. Also man sieht, die Person entdeckt etwas und in der nächsten Szene kommt er mit dem Wissen der Entdeckung zurück ins Wohnzimmer. Und das ist tatsächlich so im Originalausstrahlung ein Jahr Pause und dann geht er einfach direkt ins Wohnzimmer und du denkst dir, ah, es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Das ist doch schön. Und ohne jetzt zu spoilern, das große Finale unserer beiden Drogenbosse wider Willen oder wie auch immer man es nennen will, unserer Meth-Köche, geht an allen Fronten sozusagen auf ein Finale zu. Man merkt das dann auch, dass, wie sich das hochkocht und alle offenen Erzählfäden, die noch übrig hochkocht, bleiben, jeder.
Haha.
Genau, haha, pun intended. Diese einzelnen Erzählfäden, die noch so offen sind, jeder einzelne davon wird adressiert und kommt entweder in einem großen Knall zu einem Ende oder zumindest wird er irgendwie anders bearbeitet. Die Serie macht dann ein paar ganz schöne Sachen und zwar ist es so, dass am Anfang der 5. Staffel eine Szene gezeigt wird, die aus der Zukunft ist. Und man sieht das auch ganz deutlich. Walter White hat da plötzlich ganz andere Haare, ganz anderen Bart und ist ganz woanders unterwegs. Und es gibt dann noch mehrere weitere Hinweise, dass wir mindestens ein Jahr in der Zukunft sind. Und das ist tatsächlich eine Szene aus der allerletzten Folge. Und also aus der 16. Und dann springt es zurück in die Jetztzeit und du hast dann plötzlich so Hinweise bekommen am Anfang der 5. Staffel, wo du erstmal nicht weißt, wann war das? Wann ist das in der Serie? Also du weißt natürlich, wenn du es in der ersten Folge guckst, weißt du nicht, dass das Teil der letzten Folge ist. Und dieser Zeitsprung, der gibt dir so Hinweise, wie die Geschichte weitergehen könnte. Aber eigentlich ist auch nicht genug Information drin, um irgendwas zu wissen. Du siehst nur, wie er was vorbereitet und was ins Auto packt und so. Und du siehst halt, was er ins Auto packt. Und du kannst dir halt total ausmalen, wozu man das brauchen könnte und was er vorhaben könnte. Aber eigentlich alles, was du dir einfallen lässt, ist halt Quatsch, ist halt falsch. Und wie es dann am Ende aufgelöst wird, wenn du dann diese letzte Szene oder in der vorletzten und vorvorletzten Folge dann langsam plötzlich stimmen die Haare dann überein, plötzlich ist er dann woanders und dann merkst du, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich, wo es sein könnte, dass diese Szene, die ich ganz am Anfang gesehen habe, dass sie da hinpassen könnte und so, dann fügt sich das so langsam zusammen. Und das ist sehr, sehr toll gemacht. Und wie die ganzen Handlungsfäden dann zum Schluss kommen und das Ende der Serie, ich war irgendwie zufrieden. Also ich hatte das Gefühl, hier sind wirklich alle offenen Fäden zusammengeführt worden. Ich habe einen Abschluss. Sicherlich kann man sich überlegen, ob man wollte, dass das jetzt so ausgeht, wie es ausgeht, und ob man nicht vielleicht für die eine oder andere Figur sich ein anderes Ende gewünscht hätte. Und man sagt, hätte nicht der noch das bekommen können oder hätte der und wenn es dann vielleicht so gekommen, dann hätte ich es vielleicht schöner gefunden. Aber nichtsdestotrotz, so rein von der Geschichte her, muss ich sagen, die Art, wie es zu Ende gekommen ist, fand ich gut. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich wollte doch aber noch wissen, wie es mit dem und dem weitergeht oder was ist eigentlich mit XY passiert oder es gibt ja so Serienenden, die so unbefriedigend sind, wo so viele Dinge in der Luft hängen, wo man sagt, irgendwie bin ich zufrieden, es ist nicht zu Ende erzählt und das ist hier überhaupt nicht. Es ist total zu Ende erzählt, es ist ein Punkt an der Stelle und man kann dann wirklich sagen, okay, und jetzt kann ich diese Charaktere gehen lassen, jetzt ist es gut. Und das fand ich toll.
Okay. Ja, das klingt echt gut.
Ja, und alle meine Bedenken, die ich so oft zwischendrin geäußert habe, warum ich so langsam geschaut habe, warum ich in Staffeln 1 bis 3 so langsam vorangekommen bin.
Ja, genau, du hast doch gesagt, das war so unerfreulich und das hat dir ja so gar keinen Spaß gemacht und jetzt hast du doch fertig geguckt.
Genau, weil ich am Schluss dann auch wirklich in so einen Rausch reingekommen bin, dass ich so ab der 3. Staffel angefangen habe, wieder schneller und häufiger zu gucken und die Staffeln 4, 5 und 6, wenn du so willst, dann wirklich auch relativ für meine Serienguckverhältnisse relativ schnell durchgeschaut habe und gerade jetzt die 6. Staffel wirklich am Schluss verschlungen habe, weil die Einschläge, mit denen sich diese Geschichte weiterentwickelt und mit denen es immer spannender wird, ist dann wirklich ein Fingernägel kauend spannend. und man kann dann nicht mehr das einfach irgendwie beiseite legen, sondern du musst dann weitergucken. Ich habe dann 3-4 Folgen am Abend geguckt und dann auf die Uhr und festgestellt, dass es irgendwie 3:10 Uhr ist und ich dann jetzt mal ins Bett gehen sollte. Das war dann
verdammt.
Und am liebsten hätte ich noch eine geguckt an der Stelle. Also es war schon so, dass es einen reinsaugt, so richtig. Und danach ging es mir dann auch sofort so, dass ich alles Mögliche noch wissen wollte. Dann habe ich angefangen, Interviews mit Vince Gilligan und so zu gucken und mir noch einen Podcast zu abonnieren, wo die über die Serie sprechen. Einfach weil ich noch mehr Informationen, ich wollte andere Meinungen, ich wollte all diese Dinge, wo man sonst Angst hatte zu sagen, vielleicht werde ich da gespoilert, ich höre mir nichts davon an, ich lese mir nichts davon durch. Im Zweifel kriege ich irgendwo versehentlich irgendeinen Fakt mit, den ich nicht wissen wollte. Und jetzt konnte ich das natürlich alles aufsaugen und habe das dann auch gemacht. Und natürlich ist es irgendwie so, wie immer bei so einer Serie, die letzte Klappe wird geschlagen, es geht zu und du denkst dir, irgendwie, jetzt ist es vorbei. Gut, jetzt weiß man in dem Fall von Breaking Bad, dass man jetzt natürlich auf Netflix Better Call Saul weitergucken kann, was ich jetzt bisher noch nicht gemacht habe, aber was ich dir demnächst dann irgendwann mal tun werde. Insofern weiß man, man wird nicht ganz verlassen von diesem Universum, man kann da weitermachen, das ist so ein bisschen wie bei Star Trek, wo man dann auch immer sagen konnte, okay, dann gucke ich halt als nächstes Voyager und dann gucke ich als nächstes das und das. Es gibt hier auch noch was in diesem Universum spielt, wo man ein bisschen bei den
bleiben kann. Aber die Freunde, an die man sich jetzt so gewöhnt hat in den letzten Monaten oder Jahren eventuell, die sind halt weg und das ist irgendwie schon schade dann.
Ja, das ist wahr, aber Saul bleibt einem ja erhalten. Meine Lieblingsfigur, wenn ich das vielleicht noch kurz erwähnen darf, es ist ja immer so diese Frage bei Breaking Bad, am Anfang ist man natürlich auf der Seite von Walter White. Er ist ja auch ein grundvernünftiger Mensch, der dann so plötzlich diese Idee hat, er könnte ja mal Meth kochen. Und ich habe, glaube ich, am Anfang gesagt, irgendwann in der Diskussion mit Claudia, dass ich Jesse überhaupt nicht leiden kann. Und sie hat mir dann widersprochen und hat gesagt, Jesse wär doch total sympathisch. Und ich habe dann gesagt, Jesse ist am Anfang für jeden Scheiß verantwortlich, der den beiden passiert, weil er einfach nie auf das hören kann, was man ihm sagt, weil er immer alles besser wissen muss, weil er immer der Meinung ist, er muss es so machen, wie er es will. Und dann kommt jedes Mal irgendeine Scheiße bei raus und er verkackt immer an alles. Und sie hat dann gemeint, na, warte mal ab, das wird sich noch ändern. Und das ist natürlich dann auch so. Und die Serie ist halt so angelegt, dass Walter White, je weiter er auf die schiefe Bahn gerät, je weiter er in dieses sozusagen diese Rolle als ich bin ein Gangster, ich bin ein Krimineller, je mehr er die für sich akzeptiert, umso mehr shiftet sich über all die Staffeln das sozusagen das, wie soll man sagen, für wen die Zuschauer sozusagen sind, also für wen man, wo das Herz dran hängt, wo man sagt, irgendwie ist mit ihm identifiziere ich mich und bei den anderen, den mag ich vielleicht nicht mehr so, wie ich ihn früher mal mochte. Also es shiftet dann so langsam vielleicht weg von Walter White, vielleicht eher hin zu Jesse. Zumindest liest man das häufiger. Bei mir war das nicht so. Ich habe zwar gesehen, wie krass Walter geworden ist, aber irgendwie habe ich bis zum Schluss zwar an manchen Entscheidungen gedacht, so Alter, das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber ich konnte irgendwie immer noch verstehen, warum. Also es ist ganz clever gemacht, dass du nie den letzten Faden zu ihm verlierst. Er ist zwar vielleicht nicht mehr der hundertprozentige Sympathieträger, aber also ich zumindest habe den Faden zu Walter White nie wirklich verloren, war eigentlich immer noch irgendwie auf seiner Seite, auch wenn ich nicht alles nachvollziehen konnte, was er gemacht hat. Aber meine Lieblingsfigur war einfach Mike Ehrmantraut. Und das ist so ein Handlanger von wir lernen ihn kennen als Handlanger von Saul Goodman und was danach passiert, will ich nicht verraten. Aber
ich glaube, den kenne ich noch gar nicht.
Nee, der kommt auch erst in der dritten Staffel, glaube ich. Vielleicht erst. Also vielleicht ist er vorher schon mal ganz kurz drin, aber ist so ein abgebrühter Gangster, so und so, die Figur so ähnlich wie der in Pulp Fiction, der Wolf, der von Harvey Keitel, glaube ich, gespielt wird. So ein Aufräumer, so wenn du irgendwie eine Leiche entsorgen musst und dein ganzes Auto ist blutig hinten, weil du leider auf dem Rücksitz jemanden erschossen hast, dann musst du halt einen Profi anrufen, der sich damit auskennt, wie man so eine Scheiße wieder aufräumt. Und so eine Rolle ist Mike. Mhm. Und der ist so abgebrüht und cool und jetzt ist irgendwie über die Zeit einfach, auch wenn er nicht sympathisch gezeichnet ist in der Serie, hat er so eine, ich mochte ihn trotzdem die Rolle irgendwie. Auch wenn er immer irgendwie gefährlich blieb, so die Rolle hatte immer so was Unnahbares und man wusste nie, kann man ihm jetzt trauen, kann man ihm noch trauen? Also, der blieb immer so im Wagen, aber irgendwie, ich mochte den Kerl. Ja. Also, Breaking Bad.
Okay,
klingt gut. Wie gesagt, nach wie vor Empfehlung und wenn es da draußen noch mehr Leute gibt, wie mich bis vor einigen Wochen oder wie dich, die es immer noch nicht gesehen haben, dann möchte ich mich jetzt in den großen, großen Chor der Leute, die das empfehlen, einreihen und sagen, es ist wirklich toll, guckt es euch an.
Ich werde es anschauen, sobald ich wieder mit dem Wintertraining auf dem Rad weitermache.
Sehr gut.
Ja. Das ist auch was, auf das man sich freuen kann. Das ist dann ganz schön so.
Ja, das stimmt.
Und mich hat schon mehr als einmal dazu motiviert, längere Einheiten zu fahren, als ich vorgenommen hatte mir. So, ach komm, jetzt eine Dreiviertelstunde schaffst du schon noch. Oder? Zack, sitze drauf und fährst noch weiter, weil es gerade so spannend war.
Ja, das ist natürlich cool.
Ja.
Ja, und
die sind ja, die
guckt es auf Englisch.
Ah. Und die Breaking Bad Staffeln, die sind ja auch so fürs Fernsehen gemacht. Die sind ja immer eine Dreiviertelstunde, oder Folgen sind immer eine Dreiviertelstunde oder so, oder zwischen 44 und 46 Minuten.
Ja.
Bei Orange ist es ja so, die sind irgendwie zwischen 45 und einer Stunde fünf.
Hä, was ist das?
Alles dabei. Okay. Ja, die sind halt für Netflix gemacht. Ich glaube, die erste Folge der zweiten Staffel geht 86 Minuten.
Ist schon fast ein Spielfilm, ja.
Ja,
ja, krass. Ja, stimmt eigentlich. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass diese straight for streaming gemachten Sachen eigentlich ja keinen Grund haben, sich an so ein Format zu halten. Hatte ich noch nie drüber nachgedacht, aber ist natürlich völlig korrekt.
Nicht, und das ist echt gut.
Ja, cool.
Ja.
Ja, es, so. Wenn sich überlegt, wie das früher gewesen ist, da hattest du dann, wenn du Star Trek zum Beispiel guckst, da, oder diese ganz alten Serien, so, was weiß ich, so, Knight Rider, MacGyver und solche Sachen, da sind ja wirklich in die Serien die Stellen für die amerikanischen Werbepausen eingearbeitet. Da hast du ja da so innerhalb der Folge Cliffhanger an der Stelle, wo die Werbung kommt. Und das ist ja, ja auch so ein Konzept, das hat Breaking Bad ja zum Glück auch nicht mehr. Dass du so das Gefühl hast, ach, hier war die Stelle, wo die Werbung vorgesehen war. Also dass man sich als jemand, der so eine Serie schreibt, diesem Format oder diesem Kontext, in dem man ausgestrahlt wird, so weit beugen muss, dass man noch seine Story so massieren muss, dass genau nach 17 Minuten so eine Stelle kommen kann, wo man gut in die Werbung abgeben kann, wo die Leute dann wieder dranbleiben wollen, wo du so einen Inner-Episoden-Cliffhanger hast. Das ist ja eigentlich schon ein Verbiegen des künstlerischen, der künstlerischen Freiheit bis zum, was eigentlich schon fies ist, aber gut, dass wir das wieder los sind an der Stelle.
Vielleicht ist es aber auch eine besondere Kunstfertigkeit, sowas schreiben zu können.
Ja, das ist es sicherlich, aber trotzdem schnürt es dein Korsett natürlich sehr viel enger. Klar ist es schon so, dass man das auch können muss und dass da sicherlich dann auch Leute gewesen sein werden, die es besonders gut konnten. Aber nichtsdestotrotz ist es ein enges Korsett und die Frage ist, ob das so gut ist, wenn man Kreativität so einengt.
Ja.
Nun ja, wir haben noch zwei Frankfurter Museumsufer-Themen. Eins davon ist eine Empfehlung, die du gleich aussprechen wirst. Eins davon ist mein gestriger Versuch, mich den Empfehlungen unserer Hörer anzuschließen. Und zwar wurde mir ja, oder generell uns, in den Kommentaren zum Beispiel empfohlen, wir mögen uns mal Victoria ansehen, ein Film, der irgendwie in Berlin, glaube ich, spielt und auch so ein One-Shot, so eine Birdman-mäßige Sache ist, ohne Schnitt. Jetzt wollte ich mich dieser Empfehlung anschließen und wollte Victoria anschauen gehen. Und zwar gab es eine Vorführung in Frankfurt, unten am Museumsufer im Garten, im Hofgarten des Liebighauses. Und da wollte ich gestern Abend hingehen und dann kamen wir da an, einige Minuten, nachdem die Kasse eröffnet wurde, und haben uns in eine wirklich imposante Schlange gestellt und hatten schon unsere Decken dabei und ein Glas, eine Flasche Wein und Wasser und alles, was man so brauchte. Und ich hatte gerade zuvor sehr gutes Barbecue auf einem Boot im Main gegessen. Das war alles hervorragend vorbereitet und wir waren da jetzt angekommen, voller Vorfreude. Und die Schlange ging noch leer.
Wenn ihr mehr zu dem Barbecue...
Ja?
Wenn ihr mehr zu dem Barbecue wissen wollt, dann müsst ihr unbedingt nur Robert eine E-Mail schreiben. Die Geschichte war echt gut. Ich bin sehr neidisch, dass ich da nicht da sein konnte.
Ja, dann stehen wir in dieser Schlange und die geht auch wirklich schnell voran. Vorne an der Kasse war man offensichtlich sehr effizient. Ich kenne das ja wir haben ja zusammen auch schon an Open-Air-Kinokassen gesessen zusammen. Das ist ja durchaus auch immer so ein bisschen spannend, wenn die Leute dann alle noch 10, 100 Fragen haben, statt einfach nur ihre 8 Euro auf den Tisch zu legen und reinzugehen. Hier hat man es sehr gut organisiert gehabt. Wir gingen sehr schnell voran. Die Schlange wurde hinter uns immer länger. Hinter uns war sie dreimal so lang wie vor uns. Und nichtsdestotrotz, als wir so ungefähr noch, naja, ich sag mal 10 Meter maximal von dem Kassentisch entfernt waren, stand die Frau auf und rief laut, so laut sie konnte, in die Schlange: Es ist voll, ist ausverkauft, tschüss. Und dann, ja, dann standen wir da und waren unserer Abendplanung beraubt. Das war natürlich nicht sehr schön.
Gut, also Victoria nicht gesehen, nächster Versuch demnächst.
Genau, deshalb musst du jetzt deine Museumsufer-Empfehlung noch loswerden.
Das habe ich letzte Woche ganz vergessen zu erzählen. Ich war im Städel gewesen, war im Städel gewesen, ja.
Direkt
da haben sie genau, ja. Und da haben sie zurzeit eine Ausstellung von William Hogarth, einem britischen Maler, der bis 1764 oder so gelebt hat. Und eines seiner Bilder kennst du ziemlich gut, bin ich mir sicher. Der hat nämlich den bekannten Stich, ist eigentlich ein Stich, Gin Lane gemalt, gestochen und gedruckt.
Und das soll ich kennen?
Ja, das kennst du garantiert. Das ist in jedem dritten Cocktailbuch, wo es ein bisschen um die Geschichte geht, ist genau dieses Bild drin. Und ich habe irgendwie durch Zufall im Städel und ich wollte gar nicht irgendwas ganz anderes gucken, habe da auf der Webseite ein bisschen rumgesurft und habe irgendwie in gefühlt 2x3 Pixeln dieses Bild gesehen, habe sofort erkannt, so cool, in die Ausstellung, da müssen wir hingehen. Und dann waren wir an einem Freitagabend da und da ist halt eine allgemeine Einführungsführung oder sowas, also wo einfach eine Frau eine Führung macht, die über den Maler, er ist ja kein Maler, also schon, er hat auch die Bilder meistens alle vorher gemalt und hat sie dann gestochen und gedruckt. Und die hat dann halt so eine Stunde einfach darüber erzählt und seine Bilder ein bisschen vorgestellt und die Art, wie er gestochen hat und wie er sehr präzise und sehr genau die aktuellen Situationen in der Gesellschaft, in der er sich befunden hat, wiedergegeben und immer mit einem leicht negativen Touch. Also es ist immer nur schlecht und es ist immer nur traurig und es geht immer nur bergab und er hat halt in seine Bilder unglaublich viele kleine Details reingemacht, dass man vor so einem Bild einfach locker 15 Minuten stehen kann und sich das einfach nur angucken kann und gucken kann, was man noch alles entdeckt, was man da noch alles sieht und so. Total toll. Und das Schöne ist, im Städel, die haben ja jetzt 250-Jahr-Feier oder sowas gerade. Mhm. Und die Bilder, diese Ausstellung von Hogarth hat halt Herr Städel selber gesammelt.
Cool.
Der war Zeitgenosse, fand den gut, hat ihn gesammelt. Total geil.
Na, das ist doch mal was.
Ja.
Ich habe mir jetzt hier gerade den Gin Lane in entsprechender Größe dran geschafft. Das ist ja wirklich sehr detailreich, wenn man da ein bisschen in den Hintergrund schaut.
Ja, genau. Das ist halt total detailliert. Und wenn man eben dann noch ein bisschen Hintergrund hat, also irgendwie auf der... Liebe Hörer, falls ihr euch das jetzt auch, können wir das verlinken oder ist das irgendwie creative-mäßig böse, wenn wir da irgendwo einen Link von dem...
Nee, ich glaube, die sind mittlerweile gemeinfrei, die JPEGs dazu. Also es gibt es ja auch bei Wikipedia, okay, ist auf jeden Fall Gin Lane auch auf der Seite. Kann man sich dort angucken. Stimmt. Können wir das auf jeden Fall verlinken.
Genau, auf der linken Seite siehst du zum Beispiel so ein Gebäude, wo so drei Kugeln oben an so einem Schild hängen. Und ich wusste das nicht, aber das ist halt der Pfandleiher. Und dem geht's halt gut in der Gin Lane. Also wenn alle Leute Gin trinken und total verkommen und vorne siehst du die Frau, die ihr Kind fallen lässt und so weiter, das alles geht bergab. Aber eben dieser Pfandleiher, dem geht's gut. Und dann gibt's halt auf der anderen Seite das korrespondierende Bild, Beer Lane oder Beer Street. Da propagiert er ja ein bisschen, dass man lieber Bier statt Gin trinken sollte. Wenn man den ganzen Tag nur Gin trinkt, ist schon besser, nur Bier zu trinken. Wenn man Wasser trinkt, ist nicht so gut, nur Bier zu trinken. Und da geht's halt dann der Pfandleiher ist wieder drauf, aber dem geht's halt total schlecht, aber dem Rest geht's halt dafür total gut. So. Da sind so viele, so kleine Details, so wundervoll. Also kann man stundenlang, und wenn man dann eben wie da jetzt in Frankfurt im Städel, ich glaube, es ist jeden Freitag um 7 oder so, ist diese Führung und sonntags um 3 oder so. Und das kostet dann halt irgendwie 14 €, glaube ich, kostet das Eintritt. Und da ist die Führung aber schon dabei. Also die ist halt kostenlos. Da kannst du einfach hingehen, setzt hin, sagst, ja, ich möchte damit zuhören. Und ja, dann. Was ein bisschen lustig war, da war eine Dame, die, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen seltsam war. Und die hat irgendwie so einen Klapphocker dabei gehabt und saß immer da und hat zugehört und hat aber beim Aufstehen sich immer ganz weit nach vorne gebeugt. Und bei irgendeiner dieser Aufstehaktionen ist sie halt mit dem Kopf gegen irgendjemanden gedonnert und ist dann erstmal, das war alle so, oh Gott, ist ihnen was passiert? Steh halt gerade auf, mein Gott. Die wirkte jetzt nicht so gebrechlich, dass sie das müsste, sondern es war einfach so.
Also ihre Art, den Hocker zu benutzen.
Ja.
Ich bin heute im Garten.
Hogarth, Empfehlung.
Ich bin heute im Garten meines Bruders gesessen. Auf einem Gartenklappstuhl älteren Baujahrs. Der ist wohl schon 20, 25 Jahre alt gewesen. Und dann ist der unter mir zusammengebrochen.
So alt halt wie du.
Bitte?
Sehr gut.
Ja, also ich habe auch gar nichts gemacht. Ich saß so, hab mich nach vorne gebeugt und habe mit meinem Handy irgendwie rumgespielt und die Leute gucken gerade zu mir. Ich habe irgendwas nachgeguckt in meinem Handy, was ich den Leuten sagen wollte, weshalb mich alle angeschaut haben. Wir saßen dann noch mit meiner Mutter und noch den Eltern von der Frau von meinem Bruder und ich scroll da so durch mein Handy und in dem Augenblick macht es unter mir so und dann saß ich unten und habe mich noch so halb mit meinem Handy auf den Boden abgestützt und der Stuhl ist einfach in sich zusammengefallen unter mir. Und dann guckst du dann so runter und im Wesentlichen war so ein Klappstuhl und da ist irgendwie scheinbar inhärent wichtig, dass die Lehne, also die Armlehne ist aus Plastik und die scheint eine gewisse tragende Aufgabe zu haben und die ist einfach in sich zusammengeknickt, so als wäre die aus Gummi und dadurch hat dieser Klappmechanismus dann ausgelöst und ich bin quasi zusammengeklappt worden, obwohl ich das nicht wollte. Und der Stuhl war danach auch Schrott, weil die Armlehnen komplett zerquetscht waren. Sehr eigenartiges.
Hey.
Ich glaube, ich hätte mir da sicherlich auch irgendwie fies die Finger klemmen können, aber das ist alles gut gegangen. Meine Hände waren ja beide am Smartphone. Da sagt nochmal einer, wenn man ständig aufs Smartphone guckt, das hätte nur negative Folgen. Das stimmt gar nicht. Man kann da auch manchmal gerettet werden bei. Ja, Triathlon, du wolltest, glaube ich, noch was empfehlen, ne? Bezüglich Night Run, steht hier im Dokument. Was sagt mir das?
Ne, da wollte ich eigentlich dir empfehlen. Nächsten Freitag, 2 Tage vor dem Ironman halb Ironman am nächsten Sonntag in Wiesbaden, findet in Wiesbaden der Night Run statt. Das ist von irgendwie Energizer und UNICEF ausgerichtetes Rennen, das um einen 5-Kilometer-Lauf, der um 20.30 Uhr, glaube ich, losgeht. Und ein großer Teil des Startgelds wird halt für Spenden und UNICEF verwendet. Und man läuft halt irgendwie im Dunkeln 5 Kilometer durch den Park und kriegt halt so eine Nachtlampe und ein bisschen Musik und ein bisschen Party und so weiter. Ich denke, ich werde da langsam und gemächlich, also nicht verletzen und nicht überpowern wegen Sonntag, aber mitlaufen. Ist die Frage, ob zufällig einer unserer Hörer aus Wiesbaden kommt, Lust hat mitzulaufen, dass man sich da trifft oder vielleicht auch einer unserer Moderatoren, der gerade hier on air ist.
Hüstel, ja. Wenn du sagst, du läufst locker und leichtfüßig und langsam, dann könnte ich das ja schaffen.
Nee, dann musst du spazieren gehen.
Ach so. Ach stimmt, bei 5 Kilometer bin ich ja schneller als du. Nur alles, was da drüber liegt, da bist du schneller als ich. Könnte ich mir das ja fast überlegen. Ich bin ja auch größer als du und kann weitere Schritte machen. Vielleicht kann ich einfach so gehen neben dir. Ist aber auch gemein. Na gut, ich kann gerade aktuell jetzt nicht spontan sagen, wie mein nächstes Wochenende aussieht. Deshalb kann ich dir das jetzt nicht zusagen. Aber das klingt ganz lustig. Ich werde mal drüber nachdenken. Bis dahin würde ich sagen, verabschieden wir uns dann mal. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Mach weiter.
Ganz schönes Event und das Schöne ist halt, dass der Zieleinlauf ist der gleiche Zieleinlauf, den man auch beim Ironman am Sonntag hat. Oh, also gleiches Tor.
Ja, das ist richtig cool dann. Ja, dann, wie gesagt, ich werde drüber nachdenken und egal wie es ausgeht, die Hörer können ja Kommentare schreiben. Unsere 400. Sendung liegt ja auch hinter uns. Wer sie noch nicht gehört hat, da gerne auch nochmal reinhören auf sneakpod.de. Nehmen wir eure Kommentare zu all den Sendungen zurück bis zur Sendung 1 entgegen. Und die werden übrigens alle gelesen, egal zu welcher Sendung ihr kommentiert. Und wir freuen uns immer über Kommentare, auch gerne über Weiterempfehlungen auf Twitter oder Facebook. Könnt ihr unsere Seite liken. Ihr könnt natürlich auch gerne mal wieder eine iTunes-Rezension schreiben oder auf den Flatter-Button drücken. Ihr findet das schon alles selber. Bis dahin machen wir jetzt hier noch eine Arbeitswoche und gucken ein bisschen Filme. Und ihr hört uns dann in der 402 wieder. Tschüss.
Tschüss. Es war total fürchterlich. Ich habe nur die Hälfte gehört von dem, was du gesagt hast. Immer wenn ich geredet habe, hast du irgendwie noch 3-4 Sekunden weitergesprochen, bis du gemerkt hast, dass ich rein bin, weil die Übertragung wieder überhaupt nicht geklappt hat. Ätzend.